Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Die Kollegen vom Science Museum in London sagen, dass man 1092 Mal pro Jahr lügt. Also Männer. Frauen lügen nach dieser Studie nur 728 Mal im Jahr. Wie passt das zu der Untersuchung einer angesehenen Versicherung, bei der 80% aller Frauen zugeben, mindestens einmal pro Tag zu lügen, aber nur 40% der Männer? Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Die Lage ist konfus und daran müssen wir etwas ändern.
Sagt Martin Wuttke. Chefbeamter Hans Wahr vom Amt für die ganze Wahrheit. Es befindet sich in Dresden, genauer gesagt im Deutschen Hygienemuseum, wo am kommenden Samstag die Ausstellung Fake, die ganze Wahrheit eröffnet wird. Wir geben schon jetzt einen ersten Einblick in das Lügenuniversum. Unsere weiteren Themen bis 21 Uhr. Am Internationalen Tag der Pflegenden wollen wir wissen, wie der Alltag in multikulturellen Pflegeteams funktioniert. Antworten darauf gibt Dr. Lisa Peppler, Migrationsforscherin an der Berliner Charité. Wie Mathematik und Klangwelt zusammenhängen, darüber hat sich schon Pythagoras Gedanken gemacht. Heute werden mit künstlicher Intelligenz musikalische Muster erzeugt. Damit beschäftigt sich eine Vortragsreihe in Salzburg. Sozialer Zusammenhalt und der Zugang zu Lebensmitteln sind eng verknüpft, aber bisher kaum erforscht. Diese Lücke versucht ein Berliner Forschungsprojekt zu schließen. Und viel ist die Rede davon, dass die Demokratie in der Krise sei. Bestimmt das Volk zu wenig mit? Demokratiekonflikte früher und heute sind Thema unseres Schwerpunkts. Fake News, Fake Profile, Fake Produkte. In vielen Lebensbereichen haben wir es heute mit Fälschungen und Desinformationen aller Art zu tun. Im Sport wird gedopt, es gibt Wirtschaftsbosse, die schummeln und Politiker, die lügen. Studien besagen, jeder Mensch lügt mehrmals täglich. Höchste Zeit also, dem schillernden Phänomen eine eigene Ausstellung zu widmen, heißt es auf der Seite vom Deutschen Hygienemuseum in Dresden, das ab Samstag die Ausstellung Fake – die ganze Wahrheit eröffnet. Wer sie besucht, geht durch einen interaktiven Parcours, auf dem das Wechselspiel von Lüge und Wahrheit aus immer neuen Perspektiven betrachtet wird. Annegret Faber nimmt uns vorab schon einmal mit in die Ausstellung.
Möchten Sie immer die Wahrheit wissen? Auch wenn sie vielleicht wehtut? Oder gibt es Wahrheiten, die sie vielleicht lieber nicht erfahren und sich gewünscht hätten, angelogen zu werden?
Okay, dann gehen wir mal rein.
Naja, offensichtlich wird man direkt in einem Amt empfangen. Man kommt auf diese Anmeldung zu und muss sich erstmal registrieren als Besucher, Besucherin der Ausstellung und bekommt einen Besucherausweis, mit dem man überhaupt die Zutrittsmöglichkeit in das Amt hat.
Ausstellungsleiterin Doreen Hartmann hält ein gelbes Schlüsselband hoch, an dem eine Karte hängt. Die bekommen alle Besucherinnen und Besucher versehen mit Namen und Geburtsdatum. Die Ausstellung Fake, die ganze Wahrheit ist selbst ein Fake. Sie verkleidet sich als Amt für die ganze Wahrheit und der Schauspieler Martin Wuttke begleitet die Gäste digital als Chefbeamter Hans Wahr durch alle Räume.
Indem Sie uns helfen, die Lügen zu erkunden, einzuschätzen und zu bewerten, erhalten wir als Behörde ein Bild davon, was wir in unserer Gesellschaft für wahr halten und wie wir mit den Lügen heute und morgen umgehen wollen.
Der Philosoph und Kurator der Ausstellung, Daniel Tyradellis, hat von der Lüge eine ganz konkrete Vorstellung.
Die Lüge ist ein Ausdruck menschlicher Freiheit. Und wenn die Lüge nicht möglich wird, kann der Mensch nicht mehr frei sein. Wenn aber die Lüge ohne jede Kontrolle möglich wird, gibt es keinerlei Vertrauen mehr und damit auch keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das heißt, die Lüge ist durch und durch ambivalent. Wir brauchen sie, aber wir brauchen sie in geregelten Rahmen.
Die Ausstellung ist ein Wirrwarr aus Gängen und Räumen. Hier muss man Orientierung finden, Fragen beantworten, Lügen oder Fake News auf die Schliche kommen. Doch was genau ist eine Lüge? Matthias Gammer, Professor für experimentelle klinische Psychologie.
Dass man unaufrichtig ist, also etwas kommuniziert, was gegen die eigenen Überzeugungen oder gegen das eigene Wissen verstößt und zum anderen dies aber auch mit einer gewissen Absicht tut.
Doch es gibt nicht die Lüge. Es kommt immer darauf an, wer sie ausspricht und warum. Es gibt sogenannte Notlügen, Andere Lügen sind einfach nur bequem, feige oder eigennützig.
Gut, dass Sie da sind. Kaum ist unser Amt eröffnet, werden wir mit Lügengeschichten förmlich überschüttet. Damit hat unser Chef nicht gerechnet und wir müssen das jetzt ausbaden.
Im Amt für die ganze Wahrheit gibt es viele Türen. An einer steht Kommission für Glaubwürdigkeit. Dort hängt an einer Wand eine große Tafel. Sie zeigt, welche Berufe besonders glaubwürdig sind und welche nicht. Ganz oben steht der Feuerwehrmann, ganz unten Politikerinnen und Versicherungsvertreterinnen. Sprechen wir mit ihnen, was sie davon halten.
Ja, den Job, der an der Beliebtheitsskala der beliebtesten Berufe ganz unten steht. Jetzt darfst du mal raten, was das ist. Versicherungsvertreter.
Das ist sozusagen, du bist dir darüber bewusst, wie fühlst du dich damit, dass es so ist?
Ich für mich weiß ja, dass es nicht so ist.
Andrea Dietzel glaubt, einer der letzten Plätze auf der Glaubwürdigkeitsskala für die Versicherungsbranche ist nicht gerechtfertigt. Sie hat auch eine Erklärung, wieso sie da unten gelandet ist.
Und das müssen wir einfach 30 Jahre zurückgehen, nämlich mit Beginn der Wiedervereinigung ist einfach mal so, dass hier ein großer Markt entstanden ist mit 16 Millionen Leuten, die irgendwo alle eine Versicherung brauchten. Das kannte vorher keiner. Und die ganzen Gesellschaften oder Vertriebe aus westlichen Bundesländern haben einfach hier einen großen Markt gesehen und jeder durfte das machen. Es gab keine Zulassung, du brauchtest keine Kenntnisse, keine Erfahrung, wie auch immer. Jeder konnte da auf die Menschheit losgelassen werden.
Nach ihren Erfahrungen hat die Branche im Westen Deutschlands einen besseren Stand als im Osten. Heiko Mühling hingegen arbeitet ehrenamtlich als Feuerwehrmann und gehört damit zu den glaubwürdigsten Menschen. Wenn Not am Mann ist, kommt er und hilft, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.
Ich glaube, wir werden gewertschätzt, vor allen Dingen hier die Feuerwehr in dem eigenen Ortsteil, weil es gehört noch neben der Feuerwehrarbeit dazu, dass die freiwillige Feuerwehr auch viel im eigenen Ort zum Dorfleben beiträgt, in manchen Ortsteilen auch der einzige Verein noch ist oder Institution, die es in dem Ortsteil noch gibt und demzufolge auch stärker wertgeschätzt wird.
Darüber hinaus glaubt Mühling, dass Feuerwehrmänner tatsächlich ehrlicher sind als Menschen aus der Politik oder dem Versicherungswesen. Doch ist das gerechtfertigt? Christoph Gammer glaubt es nicht.
Ich glaube, so ein Ranking kann man überhaupt nicht ernst nehmen. Mir ist auch keine einzige Studie bekannt, die das in irgendeiner Form erhärten würde. Ich persönlich weiß nicht, ich habe in meinem ganzen Leben vielleicht 5 Minuten Interaktionserfahrung mit Feuerwehrmännern und Frauen oder deren Aussagen irgendwo wiedergegeben gesehen, während man zum Beispiel Aussagen von Politikerinnen und Politikern quasi tagtäglich liest und damit konfrontiert ist. Das heißt also, man hat einen ganz unterschiedlichen Ausschnitt auch von dem, was die betreffenden Personen der Öffentlichkeit preisgeben oder der Öffentlichkeit vermitteln. Das ist wahr.
Das ist wahr. Oft produzieren wir also selbst Fake News. Gerne wird über sie gesprochen, vorwurfsvoll, in der Regel selten nachsichtig. Das will die Ausstellung Fake die ganze Wahrheit anders machen. Und Kurator Daniel Tyradellis wünscht sich, wir sollten weniger über die Lüge und mehr über die Wahrheit sprechen.
Du als einzelner Mensch stehst mit deiner eigenen Verantwortung dafür ein, dich um die Wahrheit zu kümmern. Und diese Ausstellung möchte wirklich auch quasi ein Appell sein, klarzumachen, in einer Demokratie ist es total wichtig, dass jeder Mensch, wenn er mit Informationen umgeht, im Rahmen seiner oder ihrer Möglichkeiten versucht, sich damit auseinanderzusetzen, wie vertrauenswürdig, wie verlässlich diese Information ist, bevor er oder sie weitergibt. Nur so ist gesellschaftliches Miteinander auf Vertrauensbasis dauerhaft möglich.
Die Botschaft der Ausstellung Fake, die ganze Wahrheit lautet, setzt euch mehr für die Wahrheit ein und nutzt die Lüge da, wo sie der Wahrheit dient.
Ich wünsche Ihnen einen guten Besuch in unserem Amt, auf dass Sie im Dschungel von Wahrheit und Lüge nicht den Verstand verlieren, sondern ihn vielmehr gewinnen. Denken Sie daran. Wahrheit braucht sie.
Annegret Faber berichtete, absolut wahr und keine Lüge ist, dass die Ausstellung Fake – Die ganze Wahrheit am kommenden Samstag, dem 14. Mai, im Deutschen Hygienemuseum in Dresden eröffnet wird und bis zum 5. März 2023 dort zu sehen ist. In Zeiten des Pflegenotstands und Fachkräftemangels sind Sie besonders gefragt. Zugewanderte, die in der Gesundheitsversorgung arbeiten. Davon gibt es immer mehr. Mehr als jede fünfte Ärztin und jeder fünfte Arzt hierzulande sind im Ausland geboren und sogar fast jede dritte Altenpflegerin. Ohne Zugewanderte stünde unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps, sagte kürzlich Petra Bendel, Vorsitzende des Sachverständigenrates für Integration und Migration. Heute, am Internationalen Tag der Pflegenden, wollen wir genau darauf einen Blick werfen. Wie funktionieren diverse Pflegeteams in der Praxis? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Lisa Peppler gesprochen, vom Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner Charité. Sie untersucht in einem Forschungsprojekt unter der Leitung von Professor Liane Schenk, inwiefern zunehmende kulturelle Vielfalt die Arbeitsbedingungen und die Gesundheitsversorgung beeinflusst. Von ihr wollte ich zunächst wissen, welche besonderen Herausforderungen sich ergeben in multikulturellen Pflegeteams.
Wir haben natürlich sprachliche Herausforderungen. Im Anerkennungsprozess, den zugewanderte Pflegekräfte durchlaufen müssen, muss das Niveau B1 oder B2 erfüllt sein im Deutschtest. Das ist aber nicht unbedingt einheitlich geregelt und es ist auch so, dass wenn jemand dieses Niveau hat offiziell, dann ist es nicht immer so, dass das auch im Arbeitsalltag flüssig geht mit der Sprache. Und da haben wir also im Wesentlichen drei Bereiche im Versorgungsalltag. Einmal natürlich die Kommunikation mit den PatientInnen. Zweitens die Kommunikation im Team, dann auch gegebenenfalls mit ÄrztInnen oder anderen Gesundheitsberufen. Und dabei geht es natürlich um die Alltagssprache, aber auch um die Fachsprache. Und der dritte Punkt wäre dann die Dokumentation. Es muss ja sehr viel dokumentiert werden und wenn die Pflegekräfte dann noch nicht so fit und noch nicht so schnell sind in der deutschen Sprache, dann ist hier auch immer noch mal Unterstützung von den TeamkollegInnen gefragt. Das ist also eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung betrifft eher pflegekulturelle Unterschiede, denn in anderen Ländern hat die Pflege auch eine andere Position in der Versorgungslandschaft häufig. Also zum Beispiel der wesentliche Unterschied ist hier die Grundpflege, die in Deutschland auf jeden Fall dazugehört. Das umfasst sowas wie Körperpflege oder Ernährung. Und das ist in anderen Ländern aber häufig Aufgabe der entweder Angehörigen oder PflegehelferInnen. Denn die Pflegekräfte im Ausland haben häufig studiert und führen dann eher arztnahe Tätigkeiten aus. Und wenn die dann nach Deutschland kommen und hier in den Pflegeteams arbeiten, dann führt das immer mal wieder zu Frustration bei allen Beteiligten. Also weil die zugewanderten Pflegekräfte sich sozusagen herabgesetzt fühlen, weil sie jetzt plötzlich Leute waschen müssen. Und diejenigen, die dann aber schon länger in Deutschland pflegen, haben dann das Gefühl, dass die Neuankömmlinge sozusagen sich zu fein dafür sind. Daraus entstehen durchaus immer mal wieder Konflikte und Spannungen in den Teams.
Wo haben Sie diese Herausforderungen beobachtet? Wie sind Sie methodisch vorgegangen?
In unserem Projekt CareTrans, was wir gerade durchführen an der Charité, zusammen mit unseren Partnern von der Organisations- und Verwaltungssoziologie der Universität Potsdam, führen wir im Moment erstmal qualitative Erhebungen durch. Wir haben 6 Fallstudien, also wir sind in 6 Pflegeteams, die wir in ihrem Arbeitsalltag begleiten mit der teilnehmenden Beobachtung. Und daran anschließend führen wir themenzentrierte Leitfadeninterviews mit einzelnen Pflegekräften. Und dann führen wir auch noch Gruppendiskussionen durch mit mehreren Pflegekräften zusammen, um eben diese Gruppendynamiken auch herauszuarbeiten. Und dann werden wir die Ergebnisse daraus in partizipativen Workshops an die Pflegeteams zurückspiegeln und mit denen dann gemeinsam ein Instrumentarium zur Organisations- und Personalentwicklung erstellen. Und darüber hinaus haben wir noch eine recht groß angelegte Online-Umfrage für die Pflegekräfte in 2 Organisationen geplant, die dann da auch noch mit einfließen.
Das heißt, Sie gehen in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäuser?
Also wir haben insgesamt ja 6 Pflegeteams, die wir begleiten dürfen. 4 davon in Krankenhäusern und 2 in Pflegeheimen.
Nun haben Sie schon von einigen Herausforderungen gesprochen. Wie wirken sich denn zum Beispiel die Qualifikationsunterschiede des Pflegepersonals in der Praxis aus?
Ja, in der Praxis gibt es immer wieder Diskussionen, was jetzt Zuständigkeiten betrifft. Also ein Thema, was häufig verhandelt wird, ist eben die Körperpflege, wer dafür zuständig sein soll. Und dann ist es auch so, durch diese zunehmende qualifikatorische Diversität kann man sozusagen auch nicht mehr einfach voraussetzen, was das Gegenüber weiß. Und da kommt natürlich jetzt auch noch erschwerend hinzu für die Pflegeteams, das wird noch mal diverser, weil wir ja in Deutschland auch gerade anfangen mit der Teilakademisierung der Pflege. Und die Studieninhalte, die hier in Deutschland vermittelt werden, sind aber auch nicht automatisch die gleichen wie die Studieninhalte in anderen Ländern.
Wir versuchen ja immer mehr Zugewanderte in unser Gesundheitssystem zu integrieren. Es ist weiterhin noch Fachkräftemangel und Pflegenotstand. Ist da auch die Anerkennung der Abschlüsse ein Problem?
Ja, die Anerkennung der Abschlüsse ist insofern ein Problem, als dass dieser Prozess sehr, sehr lange dauert. Vieles davon ist auch Ländersache. Das heißt, es ist noch verhältnismäßig uneinheitlich gestaltet, der ganze Prozess. Und die Fachleute, gerade auch der Sachverständigenrat für Migration, hat ja gerade das Jahresgutachten herausgebracht, dass der Prozess also vereinfacht und beschleunigt werden muss.
Versucht man auch verstärkt, Geflüchtete für die Pflege zu rekrutieren?
Ja, auch dazu gibt es so gar nicht wirklich großartig Studien. Wir wissen aber aus den Interviews aus unserem Vorgängerprojekt TOP, dass immer mehr Geflüchtete aus beispielsweise Syrien seit 2015 in die Pflegeausbildung oder auch die Pflegehelferausbildung einsteigen. Aber auch hier ist es noch nicht systematisch aufgearbeitet.
Es besteht also noch weiterer Forschungsbedarf. Dr. Lisa Peppler war das vom Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner Charité. Erkennen Sie die Melodie? Ganz sicher. Das ist Für Elise von Beethoven. Klingt nur etwas schräg. Doch das ist keine misslungene Etüde, sondern ein computergeneriertes Stück von Morpheus, einem Programm der Wissenschaftlerinnen Elaine Chu und Doreen Herremans, das Musikstücke mithilfe maschinellen Lernens verändert und ihnen eine neue Stimmung gibt. Das ist nur eine von vielen Verbindungen von Musik und Mathematik in der gleichnamigen Vortragsreihe der Salzburger Universitäten. Luca Rese-Knauf hat gelauscht und mit WissenschaftlerInnen und MusikerInnen gesprochen über die innige Beziehung zwischen Musik und Mathematik.
Musik, subjektiv und gefühlvoll, Mathematik, objektiv und rational. Dass dieser assoziative Gegensatz nicht ganz trifft, soll schon der antike Mathematiker Pythagoras ca. 500 vor Christus festgestellt haben. Der Legende nach entdeckte er in einer Schmiede, dass verschieden große Hämmer beim gleichzeitigen Schlagen, je nach Größenverhältnis, gut zusammenklingen. Daraufhin habe er mit einem Monochord experimentiert und festgestellt, dass durch das Halbieren einer Saite ein zum Grundton harmonischer Oberton entsteht, die Oktave.
Von einer rein sehr fassbaren Analogie zwischen beiden, die für alle irgendwie auch tatsächlich begreifbar ist, geht es bis in eine quasi unendliche Tiefe und auch immer weiter.
So Arne Bartke, Professor für Statistik an der Universität Salzburg mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst. Neben Frequenzverhältnissen, Strukturen in der Liedform und Tonfolgen gibt es unzählig weitere mathematische Anwendungen in der Musik.
Nehmen wir als Beispiel den Rhythmus. Kann man jetzt in einem Kreis Dreiecke hineinmalen und diese Dreiecke sich drehen lassen. Und immer wenn es oben anschlägt, wird ein Sound erzeugt. Jetzt kann man verschiedene Vielecke übereinander legen, Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, und es entstehen unheimlich spannende Rhythmen. Das heißt, man kann das, was rhythmisch passiert, mit geometrischen Objekten in Beziehung bringen.
Ein Dreieck und ein Viereck. Ein Dreieck und ein Fünfeck. Ausprobiert auf der virtuellen Ausstellung LalaLab, der Plattform Imaginary. Wie Mathematik und Musik in ihren vielfältigen Anwendungen stets verwoben waren, belegt ein kurzer Blick zurück. Anknüpfend an Pythagoras brachte der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler in seiner Weltharmonik Musiktheorie mit Planetenbahnen zusammen. Bach und Mozart spielten auch mit Zahlen oder kombinatorischen Verfahren und Claude Debussy bezeichnete sein Werk mal als musikalische Mathematik. Neue Ausmaße nahm die Arbeit mit Formeln, mathematischen Reihen und Ähnlichem dann in der neuen Musik an.
Mit dem Aufkommen der Zwölftonmusik hatten viele Komponisten den Drang, darzulegen, warum ein Ton geschrieben wurde und nicht ein anderer. Und da wurden halt eben sehr stark mathematische Systeme verwendet.
Martin Losert, Professor für Instrumental- und Gesangspädagogik am Mozarteum Salzburg und Spieler neuer Musik.
Man hat 12 verschiedene Töne innerhalb einer Oktave, also wenn man chromatisch fortgeht. Und man kann jetzt im Grunde Melodien mit 12 Tönen machen. Und die Regel, die man da aufstellt, ist, jeder Ton muss einmal erklungen sein, bevor der erste wieder erklingen darf. Das ist so ganz pauschal gesagt. Tonrepetitionen sind meistens erlaubt, auch Oktavierungen sind erlaubt und dann kann man die Serie wieder spielen und von einer Serie kann man ganz klar dann eben 12 Transpositionen herstellen.
Weiterentwickelt wurde dies dann in der seriellen Musik, in der neben den Tönen auch Parameter wie Tonlänge, Dynamik oder Artikulation unter das Prinzip fallen. Systeme mit Regeln und Vorschriften werden aufgestellt. Also Algorithmen. Arne Bartke?
Ein Algorithmus bedeutet ja, ich habe eine Rechenregel, wie ich von einem Ton zum nächsten komme und welchem Regularium ich da gehorchen muss. Das hat es eigentlich schon sehr lange gegeben. Jetzt wird viel mehr mit dem Computer umgesetzt.
Dabei ist das Beherrschen von algorithmischen Verfahren und auch Programmiersprachen lange keine experimentelle Ausnahme mehr, sondern eher ein neuer Standard kompositorischer Praxis.
Früher hat man eben gelernt, wie man irgendwie Akkorde schreibt und heutzutage lernt man eben im Grunde, um solche Verfahren und Instrumente einzusetzen.
Erläutert Martin Losert. Und das zeigt sich auch im Programm der Vortragsreihe Musik und Mathematik der Universität Salzburg und des Mozarteums. Dort stellte Musiker und Medienforscher Patrick Lechner sein Projekt Our Ghosts in the Shell vor, in dem eine künstliche Intelligenztechnologie den Kompositionsprozess mitgestaltet hat. Er nahm zusammen mit dem New Art and Music Ensemble Salzburg, kurz NAMES, zuerst vorhandene Stücke auf von Terry Riley und Pierre Boulez. Diese Stücke speiste er dann in eine künstliche Intelligenz, die basierend auf den Stücken neue Audiodaten herausgab. Diese wurden wiederum von den Musikerinnen interpretiert und aufgeführt. Eine arbeitsteilige Komposition von Mensch und Maschine.
Und dadurch, dass diese Technik noch ein bisschen überfordert ist mit der Bandbreite, mit diesen vielen Daten, entstehen da sehr eigenartige Sachen. Also die Maschine wird nicht gefüttert mit einem Stück Musik und kann dann sowas Ähnliches perfekt machen, sondern die fährt oft sehr daneben. Produziert Krach, Rauschen, verliebt sich in einzelne Klänge und bleibt dran hängen und solche Sachen.
Die Kombination Musik und Mathematik in einem weiten Sinne kann auch über sich selbst hinaus effektiv werden, etwa bei Produktionsmaschinen in der Industrie. Anhand von anomalen Geräuschen können dort Sicherheitsrisiken erkannt werden, erklärt Katarzyna Grzebosz-Haring, Musikwissenschaftlerin für systematische Musikwissenschaft und Co-Kuratorin der Salzburger Vortragsreihe.
Das kann man auf zwei Weisen eigentlich machen, mit dem maschinellen Lernen, mit Algorithmen, die wir trainieren können. Andererseits können wir das auch mündlich, wir können mit den musikalischen Begriffen, wenn wir die musikalischen Begriffe kennen, das Personal einschulen, wie sie die Anomalien erkennen können.
Die Professorin, Computerwissenschaftlerin und Pianistin Elaine Chu stellte in ihrem Vortrag ihre Forschung rund um Verbindungen von Musik und Kardiologie vor. Sie nahm etwa Dave Brubecks Blue Rondo à la Turque und schrieb es um, basierend auf EKGs einer Patientin mit Herzrhythmusstörung. Man erhält ein neues Stück, das den Rhythmus der Störung spiegelt. Das könnte, so Elaine Chu, in der medizinischen Ausbildung, in der Medizinkommunikation und vielleicht sogar bei Diagnosen hilfreich sein. Außerdem soll man hören können, wie es sich anfühlt. Die mannigfaltige Verflechtung der beiden Fächer ist also ein fruchtbarer Boden für weitere Forschung. Der vermeintliche Gegensatz von gefühlvoller Musik und rationaler Mathematik wird dementsprechend einstimmig befunden als
absolut unzureichend. Letztendlich sind beides Zeichensysteme, mit denen wir bestimmte Dinge ausdrücken können, darstellen können und natürlich aber auch sehr Unterschiedliches darstellen oder machen.
Ich denke, dass beide Disziplinen sich mit dem abstrakten Objekt beschäftigen. Beide beschäftigen sich mit komplexen Strukturen und Regeln.
Auch in der Mathematik benötigt man sehr viel Kreativität, um Dinge zu finden oder zu erfinden, genauso wie um zu beweisen, dass das so ist, wie man vermutet, dass etwas ist und um es auch zu vermitteln.
Der Alexander Kluge hat das einmal gesagt, Mathematik steckt in allen Dingen, Musik auch eigentlich.
Luca Rese-Knauf war das über die Verbindungen von Musik und Mathematik. So auch der Titel der Salzburger Veranstaltungsreihe, die man auch online weiterverfolgen kann. Mehr Infos dazu gibt es auf der Website Wissenschaft und Kunst der Universität Salzburg und des Mozarteums. Musik
Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg. Die Lebensmittelpreise schnellen in die Höhe, Weizenmehl und Sonnenblumenöl sind kaum zu haben und auch andere Regale in den Geschäften sind leer gekauft. Vor diesem Hintergrund scheint die Frage eines Projektkonsortiums der Berliner Universitäten besonders aktuell. Im Forschungsvorhaben Sozialer Zusammenhalt, Ernährung und Gesundheit, inklusive Übergänge im Lebensmittelsystem, spüren die Forschenden sozialen und technologischen Innovationen für ein Ernährungssystem der Zukunft nach. Mehr dazu von Isabel Fanrich Lautenschläger.
Es gibt ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit, der Frage, was hält die Gesellschaft eigentlich zusammen?
Sagt Peter Feind, Projektkoordinator und Professor für Agrar- und Ernährungspolitik an der Berliner Humboldt-Universität.
Wir sehen, dass das auch rund um Ernährungsfragen auftaucht. Also die Kontroverse um biologische Lebensmittel, die Kontroverse um Fleischkonsum. Und das Ganze spitzt sich jetzt zu vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs mit der Frage, ist unsere Lebensmittelversorgung eigentlich sicher? Müssen wir mehr teilen? Müssen wir nicht weniger Fleisch essen, damit mehr Getreide etwa nach Nordafrika exportiert werden kann? Das sind alles ganz, ganz harte Fragen.
Wie ernähren wir uns? Auf welche Ressourcen greifen wir dabei zurück? Und wie betrifft das andere Menschen, lokal und regional? National und global. Das Projekt Sozialer Zusammenhalt, Ernährung und Gesundheit führt zwei bislang weitgehend voneinander getrennte Diskussionen zusammen. Die über eine ökologische Transformation und die über sozialen Zusammenhalt. Peter Feind.
Was wir festgestellt haben, ist, dass es viele große Innovationen gibt im Ernährungsbereich. Denken Sie etwa an Laborfleisch, denken Sie an regionale Wertschöpfungsketten, die mit großen Versprechungen kommen, wie die Situation für viele Menschen verbessert werden kann, von der regionalen Versorgung bis zur Welternährung. Wir wissen aber wissenschaftlich in der Tat sehr wenig darüber, wie diese Innovationen sich tatsächlich auswirken auf sozialen Zusammenhalt.
Das wissenschaftliche Team nimmt deshalb zahlreiche soziale und technologische Innovationen unter die Lupe. In zunächst begrenzten gesellschaftlichen Bereichen werden sie daraufhin untersucht, wie sie sich auf das Miteinander von Menschen innerhalb des sogenannten Ernährungssystems auswirken. Dieses umfasse weit mehr als die Nahrungsmittel und deren Konsum, betont Klaus Jakob, promovierter Politologe am Forschungszentrum für Umweltpolitik der FU Berlin.
Ernährungssysteme sind aus unserer Sicht die Strukturen, sowohl produktionsseitig, die Technologien, die Produkte, die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, das damit verbundene Wissen, als auch die Handelsstrukturen und auf der Seite der Konsumentinnen und Konsumenten die Lebensstile, Ernährungsgewohnheiten, die kulturellen Praktiken, die mit Ernährung verbunden sind und nicht zuletzt auch die politischen und regulativen Institutionen, die das alles regeln.
Beispiel für eine soziale Innovation ist die Regionalwert AG. Eine Bürgeraktiengesellschaft, die die ökologische Land- und Ernährungswirtschaft einer Region unterstützt. In Berlin und Brandenburg seien mit ihrer Hilfe bereits mehrere Millionen Euro in 10 Betriebe entlang der Wertschöpfungskette Landwirtschaft, Verarbeitung und Handel geflossen, sagt die Professorin Martina Schäfer vom Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin.
Und das ist eben der Landwirt, der Flächen kaufen möchte, der Verarbeitung machen möchte. Die Großverbraucherinnen beispielsweise, die wollen die geschälten Kartoffeln, die wollen nicht säckeweise Kartoffeln haben. Und das haben wir in der Region bisher nicht. Eine Vorverarbeitung zum Beispiel für Großverbraucherinnen. Und in solche Elemente von Wertschöpfungsketten wird dann da investiert. Das Schöne ist halt, dass dadurch, dass es eben Betriebe entlang der gesamten Kette sind, auch ein Zusammenhalt dann zwischen diesen Betrieben entsteht.
Die Expertin für nachhaltige Regionalentwicklung hat auch die Aktionäre und Aktionärinnen selbst befragt und festgestellt, dass nur ein Drittel von ihnen weiblich war. Den Frauen, fand Martina Schäfer heraus, sei besonders wichtig, durch eine sinnvolle Geldanlage den ökologischen Mehrwert einer Region zu stärken. Wie mehr Frauen dazu motiviert werden können, sich zu beteiligen, werde die Auswertung zeigen. Andere Studien untersuchen, wie sich die Akzeptanz von Bioessen in Schulkantinen erhöhen lässt, oder wie mit den Folgen boomender Lebensmittel in Kenia umgegangen werden kann. Afrikanische Gemüsesorten wie Amaranth, Spinat und Kohlsorten, die sich durch einen hohen Nährstoffgehalt auszeichnen, waren wegen ihrer schwierigen Zubereitung in Vergessenheit geraten. Peter Feind.
Man hat dann eben diese besonderen Nährstoffe auch entdeckt für den Exportmarkt und hat das im Bereich der sogenannten Superfoods positioniert. Also relativ hochpreisig vermarktete Lebensmittel mit besonderen Eigenschaften, die dann in Europa eher so im Spezialitäten- und Gesundheitssegment ankommen.
Mit weitreichenden Folgen. Wo vorher ein informeller Austausch stattfand, entstanden neue soziale Netzwerke. In dem Moment, wo die Gemüsesorten kommerzialisiert und für den Export attraktiv wurden, stiegen ihre Preise.
Gemüsesorten, die vorher für die Armen waren, weil es da nicht so richtig eine Nachfrage nach gab, die werden jetzt plötzlich für die lokale Bevölkerung teuer. Und das führt jetzt in diesen Gemeinschaften zu neuen Konflikten. Was wir uns jetzt eben anschauen, ist, wie damit auch umgegangen wird. Welche Auswirkungen das auch hat auf die Wertverhältnisse und auf die Frage auch, wer ist für wen verantwortlich und wer kümmert sich eigentlich um wen.
Das Forschungsprojekt beschäftigt sich aber auch mit technologischen Innovationen wie der Entwicklung von Laborfleisch oder pflanzenbasierten Proteinen. Peter Feind interessieren hier die unterschiedlichen Bewertungen. Die Befürworter würden damit argumentieren, dass durch neuartige Lebensmittel der Konflikt um die Tierhaltung umgangen werde.
Es gibt natürlich Gegner, die sagen, naja, das ruiniert traditionelle Lebensweisen, das kann den Tod bedeuten der ganzen Tierhaltung, also weiter Teile der Landwirtschaft. In Europa hängen 50% der Wertschöpfung der Landwirtschaft im Moment an Tiererzeugung. Die Frage ist, kann man die Leute mitnehmen, ja, oder wehren die sich dagegen?
Martina Schäfer.
Ganz viele dieser Fragen, gerade eine fleischärmere Ernährung, sind ja sehr konfliktbeladen. Da merkt man, dass da eine gesellschaftliche Spaltung, eine Diskussion ist darüber, ne? Was bedeutet das für bestimmte Bevölkerungsgruppen? Und gerade der Ernährungsbereich ist halt schon einer, der sehr emotional geführt wird, diese Diskussion, weil es natürlich uns alle im Kern betrifft, unsere eigenen Gewohnheiten und vielleicht noch mehr als im Energiebereich so ein bisschen dieses Gefühl, da ist, jetzt wollen die mir da auch noch reinreden.
Es stehen hierzulande genügend Lebensmittel zur Verfügung, betonen die Wissenschaftler. Allerdings könnten Teile der Bevölkerung die durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Preise kaum bezahlen. Sie mit sozialpolitischen Maßnahmen finanziell zu unterstützen, sei Ausdruck des sozialen Zusammenhalts. Keinesfalls dürfe die Transformation des Ernährungssystems in die Zukunft verschoben werden. Dann würden die Kosten später anfallen, aber nicht in sozial gerechterer Weise. Über das soziale Miteinander, so ergab eine Befragung von Politologe Klaus Jakob, denken Akteure aus Unternehmen, Zivilgesellschaft und Politik jetzt schon nach. Für das Jahr 2040 erwarten sie große Veränderungen.
Erstens, dass sich Preise verändern für Lebensmittel. Zweitens, dass sich Ernährungsgewohnheiten ändern. Und drittens, dass damit auch verbunden sind Fragen von Gerechtigkeit. Also wer bezahlt wie viel für das Essen in einer nationalen und regionalen Perspektive. Und dass sich Menschen zunehmend darüber Gedanken machen, was für Wirkungen ihre Ernährungsstile im globalen Süden haben und entsprechend auch ihre Ernährungsgewohnheiten verändern.
Wir sind gespannt, was dann auf unseren Speisetellern zu finden sein wird. Isabel van Rijck-Lautenschläger berichtete über zukunftsfähige Ernährungssysteme für eine krisenfeste Gesellschaft. Zunehmend macht die Rede von einer Krise der Demokratie die Runde. Laut Umfragen scheint das Vertrauen in Institutionen und Prozesse zu schwinden, die Erwartungen vieler Bürger und Bürgerinnen an Beteiligung und Gerechtigkeit sich nicht zu erfüllen. Eine Forschungsgruppe Darmstädter Politikwissenschaftler untersucht, ob ein abwertender Blick von oben nach unten, sowohl in den frühen Demokratietheorien des 19. Jahrhunderts als auch heute, die Massen oder den sogenannten Pöbel versucht herabzusetzen oder gar aus dem demokratischen Diskurs auszuschließen. Und es mehren sich Stimmen, die eine solche Repräsentationslücke durch Verfahren der direkten Demokratie füllen wollen, etwa mit sogenannten BürgerInnen-Dialogen. Würde dem Willen des Volkes so mehr Gewicht verliehen? Damit hat sich ein Forschungsprojekt in Stuttgart befasst. Ingeborg Breuer über Demokratiekonflikte früher und heute.
Ich finde es nicht richtig, dass jemand, der sich über die Folgen des Krieges Gedanken macht und Waffenlieferungen diskutieren möchte, als Lumpenpazifist bezeichnet wird. Das verschafft eine asymmetrische und abwertende Kommunikation und ich sehe nicht, warum der Diskurs so geführt werden muss.
Kritisiert der Politikwissenschaftler Dr. Oliver Eberl den Publizisten Sascha Lobo. Lobo hatte kürzlich im Spiegel einem substanziellen Teil der Friedensbewegung das Etikett des deutschen Lumpenpazifismus umgehängt. Ein solches Etikett habe einzig den Sinn, Positionen auszugrenzen.
Das Gleiche gibt es aber auch bei anderen Diskussionen. Das sieht man natürlich auch bei sozialen Protesten. Ja, und das gehört auch zum Impfen. Ich meine, unabhängig von meiner Meinung zum Impfen, meine ich, dass man Leuten auch zuhören muss, wenn sie eine andere Meinung haben.
Die Abwertung umstrittener Positionen führe nämlich dazu,
dass man die Position nur verstärkt und sie dahin bringt, die Demokratie in Frage zu stellen. Und durch diese Abwertung wird ein Sachkonflikt, wie sollen wir mit dem Impfen umgehen, zu einem Demokratiekonflikt.
Oliver Eberl ist einer der drei Leiter des Darmstädter Forschungsprojekts Der Blick nach unten, soziale Konflikte in der Ideengeschichte der Demokratie. Er fürchtet, dass sich solche Abwertungsdiskurse gegenüber zugegeben oft fragwürdigen Meinungen ausbreiten. Dies könne zu einer zunehmenden Demokratieverdrossenheit führen.
Weil man sagt, wir leben hier in einer Situation, in der die Regierung uns nicht mehr anhört. Und man sieht es jetzt auf drei großen gesellschaftlichen Feldern. Wir haben das in der Klimakrise, wir hatten das in der Migrationskrise als unheimlich herausstechendes Beispiel und wir haben es in der Corona-Krise. Und das können wir uns jetzt nicht alle zwei Jahre jetzt bei der Waffenlieferung als nächstes Thema wieder antun.
In einer Demokratie geht alle Macht vom Volk aus. Demokratie ermöglicht die Teilhabe vieler an politischen Entscheidungsprozessen. Und wir sind das Volk, das war der Slogan, mit dem DDR-Bürger und Bürgerinnen 1989 für Freiheit und Demokratie kämpften. Aber wer gehört zum Demos, zum Volk? Sind wirklich alle Stimmen gleich anerkannt? Oder werden manche Stimmen als sozusagen demokratiegefährdend abgewertet? Anstoß für die Forschungen zum Blick nach unten war jedenfalls, so Projektleiter Professor Dirk Jörke,
dass wir aktuell etwas beobachten können, nämlich die Abwertung bestimmter Bevölkerungsgruppen in einer Situation, in der es zu Demokratiekonflikten gekommen ist, also in Situationen, wo grundsätzlich nochmal verhandelt wird, wer gehört überhaupt dazu, wer darf die Stimme erheben in einem demokratischen Prozess. Und das hat uns dazu geführt, zu schauen in einer Phase, in der das schon mal verhandelt wurde, nämlich zu Beginn der liberalen Demokratie im 19. Jahrhundert.
Die Darmstädter Politikwissenschaftler lenken ihren Fokus auf die, so wörtlich, Anatomie des abwertenden Blicks von oben. Ein Blick, der gegenwärtig zu verzeichnen ist, der aber vor allem die politischen Demokratietheorien des 19. Jahrhunderts prägte. Einen abwertenden Blick von oben nach unten warf etwa der französische Demokratieanalytiker Alexis de Tocqueville auf eine von ihm besuchte Wahlveranstaltung in England im Jahr 1833.
Ein sehr turbulentes und ekelhaftes Spektakel. Der Saal war voll mit neugierigen Menschen, die meisten von ihnen eindeutig aus den unteren Schichten. Ihre Gesichter waren von den Zeichen der Erniedrigung geprägt, die man nur von den Menschen in den Großstädten kennt.
Und der britische Denker John Stuart Mill befand, dass die Demokratie vor den Massen geschützt werden müsse.
Solange die Erziehung fortfährt, so kläglich unvollkommen zu sein, der Unwissenheit, namentlich der Selbstsucht und Brutalität der Massen zu begegnen.
In Wahlveranstaltungen wird heftig diskutiert bis zum Prügeln. Das wird natürlich so benutzt, dass man dann fragen kann, ja, sind die Leute überhaupt fähig zur Demokratie, wenn sie sich bei Wahlveranstaltungen schon so benehmen. Und dieser Diskurs, der führt dazu zu sagen, dass nur wer sich zivilisiert verhält, also wer seine Kinder ordentlich erzieht, wer Alkohol nur in Maßen genießt, wer gesittet diskutiert, wer pünktlich zur Arbeit geht, nur diese Leute können als zivilisiert gelten.
Übrigens hatten auch frühsozialistische Schriftsteller keineswegs einen idealisierten Blick auf, Zitat Heinrich Heine, die große, rohe Masse, welche die einen das Volk, die anderen den Pöbel nennen.
Was die Perspektive aber unterscheidet, ist, dass diese frühsozialistischen Perspektiven immer fragen, welche Forderungen können von unten gestellt werden, die das Ganze verändern.
Gibt Dr. David Salomon, ebenfalls Projektleiter, zu bedenken.
Während die Elitenperspektive, die wir untersuchen, eben immer fragt, wie kann das Volk auf das Niveau gehoben werden, das wir Bürgerlichen schon erreicht haben. Und vor allem, wie kann verhindert werden, dass die Demokratisierungsforderungen einhergehen mit Forderungen nach allzu starken Eingriffen in die Eigentumsverhältnisse. Der Weg zur liberalen Demokratie ist eben auch der Weg zu einem Demokratiebegriff, der die Ordnung des Privateigentums stärkt und nicht bedroht.
Das Volk, die Massen, das war der Pöbel. So analysiert es der Bremer Politikwissenschaftler Philipp Manow. Und der Pöbel sollte nicht mitbestimmen, sondern durch andere, bessere Akteure mitrepräsentiert werden. Das bedeutet, so Manow,
damit das Volk regieren kann, muss die Menge ausgeschlossen werden.
Ein solcher Ausschluss allein passt freilich nicht zur Idee einer liberalen Demokratie. Deshalb gab es insgesamt 3 Strategien, die Masse einzuhegen. David Salomon.
Zum einen gibt es die Möglichkeit, die entsprechenden Bevölkerungsgruppen schlichtweg abzuwerten, um die Forderungen abzuwehren. Eine zweite Strategie wäre aber auch zu sagen, wir versuchen, die entsprechenden Bevölkerungsgruppen zu integrieren, gehen auf die Leute zu, die protestieren, und versuchen auf diese Weise eine Umarmungsstrategie. Und die dritte Strategie wäre eben zu fragen, was kann man an institutionellen Prozessen und Verfahren entwickeln, die vielleicht bestimmte Forderungen durchlassen, aber andere ablocken, bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließen, Form des Zensuswahlrechts, der förmlichen Ausgrenzung, all solche Dinge.
Natürlich sind die Demokratien unserer Zeit über solche Strategien der Gängelung, der Erziehung oder gar der Beschränkung des Wahlrechts für die ungebildeten oder nicht von ihrer Arbeit leben könnenden Schichten hinaus. Dennoch geht die Darmstädter Forschungsgruppe der Frage nach, ob es nicht auch heute erneut einen Blick nach unten gibt, der bestimmten Bevölkerungsgruppen die Demokratiefähigkeit abspricht. Oliver Eberl.
Im 19. Jahrhundert wurde noch diskutiert, ja, wer darf denn überhaupt mitmachen? Aber heute müsste man ja so weit gehen zu sagen, so jetzt hat jemand eine Grenze überschritten und darf nicht mehr mitmachen. Und das ist natürlich viel problematischer. Es gibt allerdings Forderungen auch im Diskurs, die dann genau sich gegen die Unterschicht richten. Also weil Sozialschmarotzer müssen nicht auch noch wählen dürfen.
Der amerikanische Politikwissenschaftler Jason Brennan etwa erwägt in seinem Buch Gegen Demokratie, demokratische Partizipation auf eine Elite der Wissenden zu beschränken oder gar eine Wählerzulassungsprüfung einzurichten. Denn nicht alle Wähler seien informiert genug, vernünftige Wahlentscheidungen zu treffen. Ähnlich auch der deutsche Ökonom und Unternehmensberater Markus Krall. Er fordert, Empfängern von Transferleistungen das Wahlrecht zu entziehen. Und wenn die Amerikaner die weiße abgestiegene Industriearbeiterklasse als White Trash, als weißen Abfall bezeichnen, dann könnte man auch das als ein Wiederaufleben des Pöbeldiskurses in der Gegenwart bezeichnen. Wortverwandt ist das Wort Pöbel auch mit den Populisten, deren demokratische Kompetenz ja durchaus in Zweifel gezogen wird. Dirk Jörke.
Wenn man Menschen als populistisch bezeichnet, sagt man immer gleich, ihr gehört irgendwie nicht dazu. Das ist natürlich Wasser auf den Mühlen derjenigen, die als Populisten bezeichnet werden, weil sie dann wiederum sagen, dass die Eliten, ob es jetzt die Politiker sind oder auch vielleicht Journalistinnen und Journalisten, dass sie von denen nicht respektiert werden. Und das setzt diese Dynamik in Gang, die wir seit einigen Jahren erleben können und die sicherlich für eine demokratische Kultur eigentlich sehr, sehr toxisch ist.
Das Toxische sei, dass politischer Streit um Sachfragen mehr und mehr zu einem Streit um die Grenzen der Demokratie werde. Der argumentative Ausschluss unliebsamer, populistischer Positionen zerstöre die Voraussetzungen für die demokratische Auseinandersetzung, meint auch der Politikwissenschaftler Philipp Manow. Die Neigung, die eigene Position mit der Demokratie selber kurz zu schließen, sei höchst undemokratisch. Oliver Eberl.
Was wir sehen ist, sehr viele Sachkonflikte werden zu Demokratiekonflikten und dass es in diesen Demokratiekonflikten auch wieder zu Abwertungsdiskursen kommt.
Diese Abwertung umstrittener Positionen führt wiederum dazu, dass sich eine nicht zu unterschätzende Zahl von Bürgern und Bürgerinnen politisch nicht mehr repräsentiert fühlt.
Es geht nicht um die Krise der Demokratie als Demokratieprinzip.
analysiert Professor André Bächtiger, Politikwissenschaftler an der Uni Stuttgart.
Es geht mehr um eine Krise aktuell praktizierter demokratischer Politik. Also das, was die repräsentative Politik uns liefert, führt bei vielen zu Verdrossenheit und Unmut. Und das ist nicht das, was Sie von demokratischer Politik sehen wollen.
Deshalb mehren sich Stimmen, eine solche Repräsentationslücke durch Verfahren der direkten Demokratie zu füllen. Volksbegehren, Referenden oder auch BürgerInnenforen könnten dem Volk einen größeren Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse ermöglichen. Gerade populistische Parteien fordern, der Volkswille solle mehr Gewicht in der Politik haben.
Das hat auch eine andere Studie von uns gezeigt. Populistische Bürgerinnen und Bürger, also wenn man sie fragt, hätten sie gerne mehr direkte Demokratie, unbedingt.
Mit seiner Mitarbeiterin Saskia Goldberg ging André Bächtiger in einem DFG-Projekt der Frage nach, ob sogenannte dialogische BürgerInnenforen ein Weg aus der Krise der Demokratie sein könnten.
Die Idee dahinter ist, dass diese Bürgerinnenforen ein Spiegel und ein Filter sind. Ein Spiegel, weil sie eben nicht über Wahlen gemacht werden, sondern über das Losprinzip. Und wenn das Losprinzip funktioniert, dann haben wir ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung, also wo man dann mit anderen Bürgerinnen und Bürgern darüber diskutiert. Das ist immer angeleitet und man kriegt auch ausgewogene Informationen.
In einer repräsentativen Umfrage untersuchten Saskia Goldberg und André Bächtiger, wie Bürger und Bürgerinnen selbst die Rolle von solchen Bürgerinnenforen sehen. Mit dem Ergebnis:
Diejenigen, die daran teilnehmen, sind meistens sehr begeistert und würden auch sofort sagen, ja, klasse, das müssen wir wieder machen, so haben wir uns noch nie über Politik unterhalten. Das Problem sind mehr diejenigen, die daran gar nicht teilnehmen können. Das ist ja kein offenes Forum, wo alle eingeladen sind.
Bei denen, die nicht teilnehmen, überwiegt die Skepsis, insbesondere gegenüber den Entscheidungsbefugnissen solcher Foren. Erst recht, weil solche Versammlungen oft gerade einmal 30 bis 50 Teilnehmer umfassen. Und die, die nicht an den Foren teilnehmen, wollen keinesfalls,
dass diese Bürgerinnenforen bindende Entscheidungen treffen könnten. Die möchten auch eine enge Koppelung ans repräsentative System. Also möchten zum Beispiel, dass dort eben auch politische Akteure in diese Foren integriert werden. Und die sind auch ganz klar der Meinung, dass die sehr groß sein müssen. Und wenn Empfehlungen gemacht werden, dass dann auch ganz klare Mehrheiten solche Empfehlungen machen sollten, damit man das draußen überhaupt als legitim empfindet.
Interessant sei aber, hebt André Bächtiger hervor,
dass Menschen, die nicht zufrieden sind, wie Demokratie läuft, dass die offener sind, dass solche Bürgerinnenforen bindende Entscheidungen machen können. Die wollen mitreden und möchten auch alternative Foren, weil sie einfach unzufrieden sind mit dem, was sie aktuell kriegen.
Allerdings zeigen Untersuchungen, dass weder bei Volksentscheiden, wo alle BürgerInnen über ein bestimmtes Thema entscheiden können, noch bei Bürgerforen, wo eine repräsentativ ausgewählte Gruppe mitreden soll, das ganze Volk seinen Willen bekundet, weiß Professor Dirk Jörke.
Das Problem bei der sogenannten direkten Demokratie ist, dass wir empirisch sehen, dass wir da noch stärker als bei Wahlen sozialen Bias haben. Das heißt, je schlechter die Einkünfte sind, beziehungsweise je geringer die Schulbildung ist, umso weniger wahrscheinlich ist, dass diese Person sich an diesem neuen Verfahren der direkten Demokratie beteiligt. Ja, also das ist eine Sache. Es gibt natürlich dann auch Versuche, das über Losverfahren so ein bisschen auszuhebeln, aber so ganz gelingt das nicht.
Die Krise der repräsentativen Demokratie wird also auch durch direkte demokratische Verfahren nicht gelöst. Es sei vielmehr nach wie vor eher der abwertende Blick von oben, der unliebsame Positionen von unten aus dem demokratischen Diskurs ausgrenzt. Und deshalb gelte es, so Oliver Eberl,
dass man die Diskursfähigkeit erhöhen muss. Man muss mehr aushalten. Also ich glaube, man muss dieses Gefälle, das ja auch zwischen Eliten oder Gebildeten und Ungebildeten oder verschiedenen Äußerungsformen besteht, das muss man besser aushalten lernen. Also ich glaube, dass es in unserer jetzigen Diskussion einen starken Trend dazu gibt, nur das Gleiche anzuerkennen. Und das sehe ich ein bisschen als so eine Wiederkehr dieses Problems. Wenn sich die Unterschichten aber nicht in der angemessenen Form äußern können, können sie nicht mitmachen bei der Demokratie.
Über die historischen und aktuellen Herausforderungen der Demokratie berichtete Ingeborg Breuer am Ende unserer Sendung. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz-Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.